Willkommen bei Mensch und Medizin, der Sendung zu Gesundheitsthemen hier im Kontrafunk. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Es ist der Kampf zwischen David und Goliath in Reinkultur. Eine Frau zieht nach einem schweren Impfschaden vor Gericht gegen den Hersteller des Covid-Wirkstoffs. Und zur Überraschung vieler konnte sie auch schon Teilerfolge feiern. Das juristische Tauziehen geht weiter und schon heute steht fest, dass der Ausgang der Auseinandersetzung für viele andere Betroffene eine starke Signalwirkung haben könnte oder auch mehr. Bei uns zu Gast ist heute Ramona Klüglein, die Frau, die den Mut hatte, einen Pharma-Multi herauszufordern. Wir bleiben danach gleich beim Thema. Über unmittelbare Impfschäden hinaus verdichten sich durch Studien die Anzeichen dafür, dass die Corona-Wirkstoffe Langzeiteffekte haben könnten, und zwar unerwünschte. Wer sich Jahr für Jahr spritzen lässt, der läuft Gefahr, die eigenen natürlichen Abwehrkräfte zu schwächen. Darauf weist nicht zum ersten Mal eine aktuelle wissenschaftliche Auswertung aus Australien hin. Wie die Befunde genau aussehen und was sie bedeuten könnten, darüber sprechen wir mit dem Infektiologen Professor Pietro Vernazza aus der Schweiz. Zum Schluss dann ein ganz anderes Thema. Unser Körper braucht sie, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Uneins ist sich die Medizin aber darüber, ob wir uns in ausreichendem Maße über die ganz normale Ernährung genügend davon zuführen können. Der praktizierende Arzt Dr. Med-Heinz Lüscher ist überzeugt, das reicht nicht. Die Orthomolekularmedizin, die er vertritt, arbeitet mit Vitamindosen weit über den offiziellen Empfehlungen. Was kann man damit ausrichten und liegen darin auch Risiken? Mehr dazu im Gespräch. Außerdem wie immer das Neueste aus der Welt der Medizin in unserem Nachrichtenüberblick. Wenn wir an die Corona-Zeit zurückdenken, erinnern wir uns an den dringenden Wunsch nach Normalität und an die sogenannten Impfstoffe, die diesen Weg angeblich ebnen sollten. Es gibt aber Menschen, deren Leben sich erst durch diesen Wirkstoff dramatisch verändert hat. Eine von ihnen ist Ramona Klüglein. Sie erlitt nach der Spritze mit dem AstraZeneca-Wirkstoff schwere gesundheitliche Schäden. Doch Ramona Klüglein will kein Mitleid, sie will Gerechtigkeit. Als eine der ersten im Land führt sie einen aufsehenerregenden Prozess gegen den Pharma-Riesen AstraZeneca und hat bereits juristische Meilensteine erkämpft. Wie dieser Kampf vor Gericht aussieht, was sie bisher erreicht hat und welche Ratschläge sie anderen Betroffenen gibt, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Klüglein.
Hallo.
Frau Klüglein, nehmen Sie uns zum Start ganz kurz mit zurück in der Zeit. Wann und womit wurden Sie geimpft und welche gesundheitlichen Probleme traten danach bei Ihnen auf?
Ich bin am 10. März 2021 mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden. Gut 14 Tage später lag ich dann im Krankenhaus. Am Anfang verlief eigentlich alles ganz normal. Es wurden ja damals übliche Impfreaktionen geschildert, wie Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle. Ja, hatte ich auch. Mir ging es danach nicht so gut. Ich hatte Fieber. Ich lag, ich glaube, 3 Tage lang zu Hause. Dann war es wieder einigermaßen in Ordnung. Bin auch wieder ganz normal arbeiten gegangen. Und dann, nach einer Woche Arbeit, ging es mir nicht gut. Dann lag ich zu Hause, hatte Fieber, Schmerzen, habe das auf einen Magen-Darm-Infekt tatsächlich geschoben und bin auch zum Hausarzt gegangen. Die konnten da jetzt ohne weiteres auch nichts feststellen. Ja, und dann wurde es nicht besser und ich glaube am 3. oder 4. Tag, habe ich dann einen Notarzt gerufen, bin ins Krankenhaus gekommen, lag dann 10 Tage auf Intensivstation, insgesamt fast 6 Wochen. Mit der Diagnose, dass ich aufgrund von der AstraZeneca-Impfung Thrombosen entwickelt habe, also im kompletten Bauchareal, unter anderem auch in der Mesenterialvene, also die Hauptvene würde ich jetzt mal bezeichnen. Und dadurch wurde mein Darm nicht mehr durchblutet und der ist dann halt abgestorben. Das war, glaube ich, die größte Schädigung im Körper. Ich glaube, 3 Meter Dünndarm haben sie mir entfernt. Ich habe noch ungefähr 1 Meter Dünndarm. Und ja, andere Areale waren auch betroffen, die konnten sich wieder einigermaßen regenerieren. Ja, und dann lag ich 6 Wochen im Krankenhaus und dann war ich halt erstmal für fast 2 Jahre lang krank zu Hause.
Das heißt, der Wirkstoff als Auslöser Ihrer gesundheitlichen Beschwerden, dieser massiven Auswirkungen, der wurde sehr schnell benannt. Man hat das nicht versucht, irgendwie zu verwedeln, wie man es auch immer wieder gehört hat.
Nee, bei mir tatsächlich nicht. War relativ schnell bekannt. Es stand tatsächlich auch in meinem Krankenhausentlassbericht. Da stand drinnen, indiziert durch den Impfstoff von AstraZeneca. Die hatten damals auch mein Blut zum Professor Dr. Greinacher nach Greifswald geschickt und der konnte eben dort auch diese Hinweise auf diesen Impfstoff feststellen. Also da gab es nichts drumherum. Also das war die Impfung. Das war von Anfang an klar.
Und dann haben Sie den Schritt gewagt und den Hersteller verklagt. Ich stelle mir das schwierig vor, einem Weltkonzern vor Gericht zu begegnen. Ich nehme an, Sie haben anwaltschaftliche Hilfe, Sie haben beratende Stimmen. Aber wie läuft das ab, wenn man auf so einen Goliath trifft als gewissermaßen David?
Ich habe einen super Anwalt, der relativ viel Erfahrung auch mit Impfschäden hat. Und der weiß so ein bisschen, wie der Hase läuft. Aber man sitzt vor Gericht und denkt sich halt, die diskutieren jetzt tatsächlich, ob das, was mir passiert ist, von der Impfung kommt. Obwohl es haben Gutachten bestätigt. Es ist ja nicht so, dass es nur im Krankenhausbericht drinnen stand, sondern es steht halt auch in sehr, sehr vielen, ich habe, glaube ich, insgesamt 2 Gutachten extra. Mein Fall ist anerkannt vom Zentrum Bayern für Familie und Soziales, vom Versorgungsamt. Die BGW hat es als Arbeitsunfall anerkannt. Also es haben sehr, sehr viele Stellen anerkannt, nur Astra vor Gericht am Anfang nicht. Also die, nee. Es tut uns zwar leid, was Frau Klüglein zugestoßen ist, aber nee, das war nicht die Impfung. Das war am Anfang noch so. Also es war wirklich keinerlei Chance. Man hatte keinerlei Chancen.
Sie wollen natürlich negative Konsequenzen vermeiden als Hersteller. Wie könnten diese Konsequenzen aussehen? Oder anders gefragt, mit welchen konkreten Forderungen sind Sie denn angetreten?
Eigentlich erstmal Aufklärung, mal wissen, was Sache ist. Und ja, in der heutigen Welt dreht sich doch alles um Geld, natürlich um Geld. Schadensersatz und Schmerzensgeld. Was anderes kann man ja in so einem Fall auch gar nicht fordern, meiner Meinung nach. Was mir aber wichtig ist, ist auch erstmal Aufklärung und Anerkennung. Man wird ja immer von allen Seiten blöd angeschaut, wenn man sagt, man hat einen Impfschaden. Das war zumindest in der Anfangszeit war es auf jeden Fall so. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert, muss ich dazu sagen. Und es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und auch, man muss leider dazu sagen, Astra tut das eine und die Gerichte tun das andere. Also das ist teilweise schon wirklich lächerlich, was da passiert, muss ich leider dazu sagen. Ich war ja bei uns im Landgericht zuerst und das werde ich wahrscheinlich mein Leben nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Die haben die Klage abgewiesen vor dem Landgericht in Hof, was von Anfang an klar war. So eine Entscheidung trifft kein Landgericht. Das war mir auch bewusst. Aber die haben die Klage abgewiesen mit, ich zitiere, mit den Worten, Klage abgewiesen, da hatten sie wohl Pech. Oh. Und das hat der Richter zu mir gesagt. Da habe ich mir auch gedacht. Ja, danke.
Das ist allerdings etwas speziell, vor allem im Wortlaut. Aber Sie haben ja jetzt schon einige Zeit hinter sich, sind dann weitergegangen. Was haben Sie denn juristisch inzwischen erreicht?
Wir sind nach dem Landgericht in Hof, nach der Abweisung vors Oberlandesgericht in Bamberg gezogen und haben dort eine Auskunftsklage gewonnen. AstraZeneca musste uns Auskunft erteilen über alle Nebenwirkungen in Bezug auf mein Krankheitsbild. Also nur auf diese Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom, das bei mir festgestellt wurde, als dieses TTS. Und zu mir sagen sie immer vergleichbar mit einer HIT-2-Reaktion. Ich bin leider kein Mediziner, ich kann da nicht wirklich viel dazu sagen. Und die Auskunftsklage haben wir gewonnen. Astra hat uns auch Auskunft erteilt. Genau, das war dann, glaube ich, irgendwann Mitte 23 oder 24, irgendwie in dem Dreh. Das zieht sich alles schon so lange, da verschwimmen die Datumsangaben leider immer etwas. Das hat ja jetzt der Bundesgerichtshof ausgeweitet, dass das nicht nur beschränkt werden darf auf die Krankheit des Betroffenen, sondern eigentlich auf generell alle medizinischen Vorfälle in Bezug auf die Impfung.
Sie haben es erwähnt, das zieht sich schon einige Jahre, aber es ist ja möglicherweise auch noch gar kein Ende abzusehen. Wenn ich es richtig verstehe, dann planen Sie da weiter vorzugehen.
Genau, also wir hatten diese Auskunftsklage gewonnen und dann habe ich ein vom Gericht angeordnetes Gutachten bekommen, das leider negativ ausfiel. In diesem Gutachten sollte geklärt werden, ob AstraZeneca zum Zeitpunkt meiner Impfung bereits über diese Nebenwirkungen hätte informieren müssen, weil sie es einfach hätten wissen müssen. Das fiel leider negativ für mich aus. Der Gutachter ist der Meinung, nein, AstraZeneca hätte es nicht wissen können und hätte nicht informieren müssen, weil sie es nicht hätten wissen können. Und Jetzt ist es aber so, dass ich nochmal Auskunft bekomme über alle medizinischen Fakten, soweit ich mich erinnere. Das steht aber aktuell noch in den Sternen. Also es läuft weiter. Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht.
Es gibt ja neben der Zivilklage weitere Möglichkeiten wie die Absicherung durch den Staat bzw. Institutionen dieser Konsequenzen, die sie natürlich erlitten haben, beispielsweise Berufsgenossenschaften, die einen Impfschaden dann offiziell anerkennen. Wo steht es da bei Ihnen?
Die BGW, das hat 1,5 Jahre gedauert. Und dann hat bei mir die BGW, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, hat meinen Fall als Arbeitsunfall angesehen und seitdem ist die BGW auch dafür zuständig.
Ich stelle mir das alles unglaublich kräfteraubend vor, vor allem weil man ja nicht weiß, bis wann dauert es und es zieht sich jetzt schon über Jahre und Sie haben natürlich eben die gesundheitlichen Konsequenzen aus der ganzen Geschichte auch noch zu tragen. Haben Sie nie daran gedacht, das Ganze einfach abzubrechen?
Nein, niemals. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht einfach aufgeben. Das, was da passiert ist, war bodenlose Frechheit, auch von den Impfstoffherstellern. Ich finde es nicht fair, was mit den Betroffenen passiert. Also trifft jetzt für mich nicht so zu, weil bei mir ist die BGW Gott sei Dank zuständig. Wenn die BGW nicht zuständig wäre, hätte ich ein großes Problem. Ich bin nicht mehr voll arbeitsfähig. Durch das, dass mir einfach einige Teile meines Darms fehlen, bin ich halt nicht mehr voll belastbar. Das funktioniert leider nicht mehr so wie früher. Und deswegen arbeite ich halt nicht mehr Vollzeit. Ich arbeite nur noch 60%. Das geht einigermaßen, mal besser, mal schlechter, aber es funktioniert. Und wenn die BGW nicht da wäre, hätte ich da schon einige Schwierigkeiten, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ich hatte Glück, dass die BGW bei mir gesagt hat, ja, das machen wir, das passt, das ist alles stimmig. Aber bei ganz, ganz vielen ist das ja nicht der Fall. Also ich habe ja einen klaren Fall. Das ist ja immer das Problem bei diesen Impfschäden. Bei ganz, ganz vielen Impfschäden ist es ja gar nicht klar, dass es die Impfung war. Da kann das nicht nachgewiesen werden. Bei mir ist es nachgewiesen worden. Bei mir hat sogar AstraZeneca selbst in einem Schreiben, das ans Gericht ging, reingeschrieben, dass das, was mir passiert ist, der Auslöser die Impfung war. Und das gibt es wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Und deswegen kann ich da nicht einfach das Handtuch werfen. Irgendwas muss doch erreicht werden. Das kann nicht sein, dass die einfach einen Impfstoff auf den Markt bringen, der solche Schäden hervorruft, wovon die natürlich nichts wissen können und dann die Menschen damit alleingelassen werden. Mich in dem Fall jetzt nicht. Wie schon gesagt, bei mir ist ja die BGW Gott sei Dank eingesprungen, aber bei ganz, ganz vielen eben nicht. Einer muss ja mal den Anfang machen.
Das ist ein gutes Stichwort, denn Ihr Fall wird von vielen Betroffenen und natürlich auch Juristen aufmerksam verfolgt. Und Sie haben ja offensichtlich die Hoffnung, dass andere Impfopfer ganz konkret von Ihrem Prozess und den Urteilen profitieren. Denken Sie, dass Sie da gewissermaßen eine Mauer durchbrechen könnten mit einem entsprechenden Urteil?
Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ich höre immer nur, wie andere Gerichte über Impfopfer entscheiden. Und dann denke ich mir, ja, schwierig. Wirklich ganz, ganz schwierige Entscheidungen. Ich habe die ganzen Urteile leider nicht im Kopf, aber es gab doch, soweit ich mich erinnere, in Köln diesen einen Fall über diesen Impfschaden, genau kann ich ihn nicht mehr wiedergeben, wie gefühllos und wie Gerichte darauf reagieren, trotz dessen, was passiert ist. Ich finde es wirklich, ich würde das Wort jetzt ungern aussprechen.
Ich glaube, wir können es uns denken. Wenn jemand, Frau Klüglein, der uns jetzt zuhört, ebenfalls juristische Schritte gegen Hersteller erwägt, was ist denn Ihr wichtigster Rat? Was sollte man tun oder was unbedingt vermeiden?
Guten Anwalt suchen. Es steht und fällt mit dem Anwalt. Es gibt sehr, sehr viele Anwälte, ich nenne keine Namen, aber es gibt sehr, sehr viele Anwälte, die profilieren sich jetzt auf diesem Feld und sind der Meinung, die haben da relativ viel Ahnung von Medizinrecht in dem Fall. Haben sie aber nicht. Die haben vom Duden und Blasen keine Ahnung. Und die versuchen dann halt, Leute zu ködern. Die Anwälte verdienen sich daran eine goldene Nase. Und die Geschädigten bleiben teilweise auf den Kosten sitzen. Oder auch nicht, wenn sie hoffentlich eine Rechtsschutzversicherung haben. Es ist wirklich schwierig. Es steht und fällt mit dem Anwalt. Am besten immer einen Fachanwalt für Medizinrecht nehmen. Keinen normalen Anwalt, der sich nur Medizinrecht irgendwo auf die Fahne schreibt.
Zum Schluss, Frau Klüger, nochmal ganz persönlich. Haben Sie die Hoffnung oder besteht die berechtigte Hoffnung, dass jetzt trotz natürlich der nicht wieder gut zu machenden Einschränkungen, die Sie erlitten haben, dass es für Sie irgendwann gesundheitlich wieder aufwärts geht, dass Sie neue Kräfte sammeln können?
Mein Darm wird nicht nachwachsen. Es wird jetzt so bleiben, wie es ist. Das ist jetzt seit 5 Jahren ungefähr so. Also ich kann schon ein halbwegs normales Leben führen, halt mit Einschränkungen. Ich habe halt immer meine Einschränkungen, die ich bedenken muss mit Ernährung, mit Ruhepausen, mit Schwerheben, Kreislauf etc. Das werde ich immer haben, das ist einfach so. Damit muss man lernen, umzugehen. Es ist in Ordnung, ich habe mich, glaube ich, einigermaßen gut darauf eingestellt. Man hat ja keine andere Wahl. Man muss ja irgendwie weitergehen.
Ein Kampf für Gerechtigkeit und ein wichtiges Signal für viele andere Betroffene. Zu Gast war Ramona Klüglein, die eine Impfschadenklage rund um einen Covid-Wirkstoff führt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Es ist ein Thema, das uns nun schon seit Jahren begleitet, dessen Facetten sich jedoch mit jeder neuen wissenschaftlichen Arbeit erweitern. Die Rede ist von den Langzeitwirkungen und immunologischen Dynamiken der wiederholten Covid-19-mRNA-Impfungen. Eine aktuelle australische Studie hat unlängst frühere Arbeiten untermauert. Die Daten zeigen, dass alljährlich wiederholte Auffrischungsimpfungen mit modifizierten RNA-Vakzinen die Immunantwort nicht zwingend schärfen, sondern im Gegenteil zu einer atypischen Antikörperantwort führen können. Konkret geht es um den massiven Anstieg von Antikörpern, die das Immunsystem normalerweise zur Toleranzentwicklung hochfährt, statt zur aktiven Virusbekämpfung. Dämpfen wir also mit ständigen Boostern unbeabsichtigt unsere eigene Abwehr? Darüber sprechen wir heute auf wissenschaftlichem Fundament mit einem ausgewiesenen Experten, Professor Pietro Vernazza. Er war bis 2021 Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen. Guten Tag, Herr Vernazza.
Guten Tag.
Herr Vernazza, steigen wir direkt im Kern der neuen Studiendaten ein. Wenn wir von wiederholten Auffrischungsimpfungen mit mRNA-Impfstoffen sprechen, was passiert da genau im Körper auf molekularer Ebene, was man bei klassischen Impfstoffen so nicht beobachtet hat?
Sie haben es in der Moderation schon teilweise erwähnt. Forscher haben das 2023 zum ersten Mal beschrieben, dass wir bei einer Impfung mit mRNA-Impfungen nicht die üblichen Abwehrkörper sehen, welche normalerweise bei einer Antwort auf ein Virus, also sei es durch eine Impfung oder durch eine Viruskrankheit, auftreten. Das sind normalerweise die IgG-Antikörper, die Immunglobuline vom Typ G1. Es können auch IgG3 sein, aber hier wurde eben beobachtet, dass diese IgG4-Antikörper statt auftreten. Und diese IgG4-Antikörper, die haben eine besondere Funktion oder eine Eigenschaft. Normalerweise haben Antikörper immer so zwei Arme, welche dieses Antigen, also in diesem Fall das Spike-Protein, erkennen mit ihren beiden Armen. Diese IgG4-Antikörper, die haben dann jetzt eine neue Fähigkeit. Die wechseln ihre beiden Arme, sodass sie nicht mehr zwingend auf den beiden Armen das Gleiche erkennen. Und die Folge ist, dass diese IgG4-Antikörper eine wichtige Funktion nicht mehr haben, welche die IgG1-Antikörper haben. Diese IgG1, also die normal einer Virusinfektion vorkommenden Antikörper, die sehen eben ein Antigen oder jetzt das SARS-Spike-Protein zum Beispiel, die sehen das eben zweimal und sie binden jetzt eben einerseits an ein Spike-Protein und gleichzeitig an ein anderes und damit werden Konstrukte gemacht, wo sehr viele Spike-Proteine gleichzeitig zusammenkommen und dieses Crosslinking, wie wir das nennen, das führt dann zu einer Immunreaktion, welche die Zellen, welche vom Virus befallen sind, diese Zellen erkennt es und zerstört es. Und diese Zerstörungsfunktion, welche diese IgG1-Antikörper einleiten können, diese Zerstörungsfunktion, die fällt weg bei den IgG4-Antikörpern. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass diese neu aufgetretenen Antikörper nicht in der Lage sind, eine Infektion dann abzuwehren und die zelluläre Infektion zu zerstören, also die Zellen, die infiziert sind, zu zerstören. Und das ist eigentlich ein Phänomen, das wir als Toleranzentwicklung erkennen. Und das ist biologisch durchaus sinnvoll. Unser biologisches System hat das mit gutem Grund aufgebaut. Denn wenn wir zum Beispiel für einen Pollen- oder Bienengift oder irgendwie allergisch reagieren oder immun reagieren, dann ist das ja mit der Zeit schädlich, wenn dieses Antigen immer wieder auf uns zukommt und wir möchten ja dann nicht immer eine Reaktion machen. Das heißt, das Immunsystem hat einen Mechanismus entwickelt, mit dem man eine Toleranz aufbauen kann. Also wenn ein Antigen immer wieder kommt oder dauernd da ist, dann möchten wir nicht immer eine Immunantwort aufbauen, sondern möchten wir tolerant werden. Und genau das schien jetzt unter der mRNA-Impfung zu geschehen. Und das ist wirklich entscheidend. Und man geht eigentlich davon aus, dass der Grund für diese Toleranzentwicklung darin liegt, dass die mRNA-vermittelten Spike-Proteine, dass die sehr lange persistieren. Und dass das der Grund ist, dass man eben diese IgG4-Antikörper misst. Das ist jetzt, weshalb diese IgG4-Antikörper in einer normalen Funktion auftreten müssen und weshalb sie aber bei der mRNA-Impfung auch auftreten, was eher nachteilig sein dürfte. Denn wir möchten ja mit einer Impfung nicht eine Toleranz entwickeln gegen das Virus.
Schauen wir uns an, was das in der Praxis heißt, ganz konkret für die Menschen. Wenn jetzt diese Immunantwort gewissermaßen gedämpft wird, merken die Betroffenen das im Alltag? Haben Menschen mit vielen Auffrischungsimpfungen nun statistisch gesehen gehäuft Infekte oder wie erkennt man eine solche Schwächung?
Nach heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass die Schwäche oder diese Toleranz, welche durch die IgG4 vermittelt wird, dass die vorwiegend gegen dieses Antigen gilt, gegen das man eben eine Toleranz entwickelt, also hier gegen das Spike-Protein. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass mit der Toleranzentwicklung gegen Spike unser Immunsystem nicht mehr so aktiv von SARS-CoV-2 befallene Zellen zerstören wird. Und tatsächlich hat man dies auch in einigen Studien beobachtet, dass bei mehrfach geimpften Personen diese Wirkung der Impfung immer mehr abnimmt, vielleicht sogar ins Gegenteil gehen kann. Das ist die eine eigentlich weitgehend gesicherte Beobachtung als Folge dieses Switches. Was unklar ist und noch Gegenstand von Forschung ist, ob dieser IgG4-Switch, also der Wechsel auf die IgG4, nicht nur die Abwehr gegen Spike-Proteine verändert, sondern allenfalls auch die Abwehr von anderen Infektionen, wie Sie jetzt vielleicht genannt haben. Es gibt auch Leute, die vermuten oder befürchten, dass auch die Antwort auf Krebszellen sich verändern könnte, dass der Körper plötzlich auch die Immunantwort gegen Krebszellen, dass auch diese Immunantwort schlechter ausfallen könnte. Das sind Hypothesen, das ist noch nicht so vollständig bewiesen, aber es ist eine ernstzunehmende Hypothese, die man jetzt einfach noch weiter erforschen muss.
Es gibt ja die goldene Regel in der Wissenschaft, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Woher weiß man denn so sicher, dass dieser IgG4-Anstieg wirklich die Ursache für diese veränderte Immunabwehr ist? Es könnte ja auch sein, dass das gewissermaßen ein Nebeneffekt eines ganz anderen immunologischen Prozesses im Hintergrund ist.
Also der beschriebene Prozess des IgG4-Switches ist nicht etwas Neues, sondern das ist eine seit Jahrzehnten beobachtete, bekannte Funktion unseres Immunsystems, also die Funktion, dass wir Toleranz entwickeln können. Und wir wissen auch, dass diese Toleranzentwicklung durch Persistenz des Antigens zustande kommt. Daher müssen wir auch davon ausgehen, dass die bei mRNA-Impfung beobachtete Toleranzentwicklung, IgG4-Switch, dass diese Toleranzentwicklung eben auch durch die Persistenz der Spike-Proteine aus der Impfung zustande kommt. Also da ist eigentlich heute kein Zweifel, dass das der Grund ist, weshalb wir den IgG4-Switch haben. Unklar ist wirklich die Auswirkungen, ob das auch allenfalls die Krebsabwehr beeinflussen könnte und andere Infektionsabwehr.
Und wie sieht es aus mit den Auswirkungen auf die Schwere der Erkrankung? Wenn das Immunsystem das Virus toleriert, könnte das theoretisch bedeuten, dass weniger heftige Entzündungen entstehen, der Verlauf milder ist oder bricht die Abwehr gewissermaßen völlig ein und führt zu schweren Verläufen? Gibt es da schon Daten?
Da sind wir Daten nicht bekannt. Man muss jetzt unterscheiden, was man unter Krankheit und schwerem Verlauf versteht. Ein schwerer Verlauf einer Erkrankung, da ist nicht das Virus, das zu den Krankheitssymptomen führt, sondern es ist die Immunantwort gegen das Virus, welche uns krank fühlen lässt. Und diese Immunantwort wird natürlich bei der Toleranzentwicklung auch gemindert. So ist es auch bei einer Allergie, die wird dann nicht mehr so stark. Also das können wir sagen, ist ja eigentlich erwünscht. Aber das Problem ist, dass die Virusinfektion dadurch schlechter unter Kontrolle ist. Also vielleicht haben wir dann weniger Symptome einer Virusinfektion, aber das Virus kann nicht so gut eliminiert werden. Aber das ist jetzt hypothetisch, aber eine Toleranzentwicklung müsste in dieser Richtung eine Veränderung haben.
Wenn man das so hört, dann drängt sich eine fundamentale Frage auf, die vor einigen Jahren noch als ketzerisch gegolten hätte. Bedeutet mehr Impfen im Fall von wiederholten mRNA-Auffrischungen letztlich also eine Schwächung oder zumindest eine Fehlleitung unseres Immunsystems? Kann man das so sagen?
Ich würde einfach sagen, es ist sehr gut möglich, dass diese wiederholten Impfungen einen Effekt haben, den wir eigentlich nicht wünschen. Und deswegen sind auch diese Forschungsarbeiten extrem wichtig und müssen auch fortgesetzt werden. Wir müssen mehr über diese fehlerhaften Prozesse lernen, die hier offenbar bei der mRNA-Impfung passieren. Also niemand möchte, dass wir eine Toleranz gegen das Virus aufbauen. Ich glaube, das ist nicht der Wunsch einer Impfaktion. Deswegen ist es wichtig, dass wir das genau untersuchen. Ich denke, konkret müsste man schon für jemanden, der heute von einer Covid-Infektion keine schweren Folgen zu erwarten hat, müsste man mindestens sagen, also wenn wir kein erhöhtes Risiko der Erkrankung haben, dann sollte man auch die Finger von einer Impfung lassen, von der wir nicht ganz sicher sind, ob sie nicht negative Auswirkungen haben könnte.
Das ist also Ihr Rat, den ich sowieso abholen wollte, denn für die Menschen da draußen ist es natürlich etwas unglücklich, wenn man nicht eine völlige Klarheit hat und immer noch weiter forschen muss. Das heißt, Sie sagen, man muss das individuell anschauen. Leute, die verunsichert sind und sich fragen, ob sie im nächsten Herbst wieder eine Impfung holen sollen, die müssen ihre individuelle Lage gewissermaßen in Rechnung ziehen.
Also ich würde meinen, für die meisten Menschen, die hier leben, ist eine Covid-Infektion heute kein schwerer Zustand mehr. Und deswegen sollte man für eine solche, ich sage jetzt milde Infektionskrankheit, nicht mit einer Impfung vorgehen, von der wir noch ungeklärte Nebenwirkungen haben. Das ist eine Nebenwirkung, von denen wir noch nicht sicher wissen, ob sie nicht fundamental einen Schaden auslösen könnten.
Und aus Ihrer Erfahrung in der Wissenschaft, wann wird diese Frage richtig geklärt sein, lässt sich das sagen?
Ja, die Frage, ob der IgG4-Switch zu einem vermehrten Auftreten von Krebsfällen zum Beispiel führen wird, das wird noch sehr lange dauern. Da muss man doch noch einige Jahre Beobachtungszeit haben und weiß auch nicht, wie gut das die Untersuchungen im Moment in diese Richtung laufen. Das ist auch epidemiologisch relativ komplex, um das wirklich schlüssig dann zu beweisen. Also ich glaube, das dürfte noch einige Jahre dauern.
Sie hörten Professor Pietro Vernazza zu den Langzeitwirkungen der mRNA-Impfung. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Mensch und Medizin im Konterfunk. Weiter geht es mit den Nachrichten rund um Medizin, Gesundheit und Gesundheitspolitik mit Corinna Ziegerli.
Die europäischen Drogenmärkte werden schnell immer komplexer. Das bringt neue Gesundheitsrisiken für Drogenkonsumenten mit sich. Davor warnt die Drogenagentur der Europäischen Union, EUDA, anlässlich ihres aktuell veröffentlichten Drogenberichts. Er enthält Daten zu Konsum und Verbreitung illegaler Drogen in 27 Mitgliedstaaten plus Norwegen und Türkei. Allein für das Jahr 2025 wurden in Europa demnach 50 erstmals gemeldete psychoaktive Substanzen ermittelt, was einer Rate von etwa einer neuen Substanz pro Woche entspricht. Die Zahl aller von der EUDA überwachten Substanzen steigt damit auf 1050. Besonders bedenklich sind potente neue synthetische Opioide, da sie ein erhöhtes Risiko lebensbedrohlicher Vergiftungen mit sich bringen. Die am häufigsten illegal konsumierte Droge ist Cannabis, auch wenn deren Besitz und Konsum nicht in allen Ländern verboten ist. Außerdem konsumieren mehr Jugendliche E-Zigaretten und sogenannte Vapes, zeigt der Bericht. Insgesamt schätzt die Drogenagentur die Zahl der Todesfälle aufgrund von Überdosierungen für das Jahr 2024 auf mindestens 7.600. Die meisten davon hatten mehrere Substanzen kombiniert, insbesondere synthetische Opioide. Das Hautkrebs-Screening in Deutschland hat keinen Effekt auf die Hautkrebssterblichkeit. Das berichten Forscher von der Klinischen Landesauswertungsstelle Niedersachsen im Fachblatt JAMA Dermatology. Die Ergebnisse der Studie stellen die Wirksamkeit des 2008 eingeführten Hautkrebs-Screening-Programms eindeutig in Frage. Für die aktuelle Erhebung hatten die Forscher offizielle Statistiken zu Todesursachen in Deutschland mit denen aus 9 Nachbarländern ohne Hautkrebs-Screening verglichen. Insgesamt flossen in die Berechnung die Daten von rund 79 Millionen Einwohnern Deutschlands und knapp 165 Millionen Einwohnern aus den Nachbarländern ein. In allen Ländern war im Beobachtungszeitraum zwischen 2009 und 2022 ein Rückgang der Sterblichkeit aufgrund von Hautkrebs von etwa 2% jährlich festzustellen. In Deutschland fiel dieser allerdings sogar etwas geringer aus als in den Nachbarländern. Über die Gründe, warum Deutschland trotz Screening schlechter abschneidet, kann die Studie keine Aussagen treffen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Screening-Programme immer auch kritisch zu sehen sind, da sie beispielsweise zu Verunsicherungen durch falsch positive Untersuchungsergebnisse und Überdiagnosen führen können. Künstlich hergestellte Blutgerinnsel könnten künftig helfen, schwere Blutungen deutlich schneller zu stillen. Über erste erfolgreiche Experimente an Ratten berichten kanadische Forscher im Fachblatt Nature. In einem speziellen zweischrittigen Verfahren ist es ihnen gelungen, rote Blutkörperchen zu modifizieren. Durch die Zugabe zweier Substanzen vernetzen sich die Blutzellen zu zähen Gelen und bilden innerhalb von Sekunden ein künstliches Blutgerinnsel. Während einer an Ratten durchgeführten Leberoperation konnte der Einsatz dieser sogenannten Engineered Blood Clots, EBCs, den Blutverlust der Nager deutlich reduzieren. Statt 265 Sekunden bluteten die Wunden nur 5 Sekunden. Bis die Methode praktisch in der Klinik Einsatz findet, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Vor allem muss es gelingen, die Herstellung des künstlichen Blutgerinnsels nahtlos in die Versorgung Schwerverletzter einzubinden. Eine der beiden eingesetzten Substanzen ist zudem sehr teuer. In der Schweiz treten am 1. Juli einige Änderungen der Krankenpflegeleistungsverordnung in Kraft. Diese Verordnung regelt die Vergütung von Leistungen durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung OKP. Ein Teil der Beschlüsse soll Kosten im Gesundheitswesen senken. Das Ziel ist, jährlich 92 Millionen Franken einzusparen. Gezielte Tarifsendungen im Bereich Laboranalysen sollen der OKP jährlich Kosten in Höhe von 85 Millionen Franken sparen. Weitere 7 Millionen Franken Einsparpotenzial ergeben sich aus der Neuberechnung der Miete sogenannter CPAP-Geräte für die Behandlung obstruktiver Schlafapnoe. Darüber hinaus dürfen Apotheker ab dem 1. Januar 2027 impfen. Dies soll einerseits die Rolle der Apotheker in der Grundversorgung stärken, andererseits den Zugang zu Impfungen erleichtern, zum Beispiel gegen Grippe und FSME. Die OKP übernimmt die Kosten für Impfberatung und Impfung in der Apotheke.
Das waren die Nachrichten, präsentiert von Corinna Ziegerli. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, wir alle brauchen sie, um gesund zu bleiben. Meistens heißt es, eine ausgewogene Ernährung reicht völlig aus. Doch eine Therapierichtung sieht das fundamental anders, die sogenannte Orthomolekularmedizin. Hier wird mit Vitamindosen gearbeitet, die die offiziellen Empfehlungen übersteigen. Ist das die Medizin der Zukunft oder gibt es auch Gefahren und Grenzen? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Med. Heinz Lüscher. Er ist praktizierender Arzt, FMH, Vitalstoffmediziner und leitet eine Praxis für integrative Medizin in Winterthur in der Schweiz. Guten Tag, Herr Lüscher.
Guten Tag, Herr Melius.
Herr Lüscher, fangen wir ganz grundlegend an. Der Begriff Orthomolekularmedizin, der klingt für Laien erst einmal ziemlich sperrig, fast schon chemisch abstrakt. Was verbirgt sich ganz konkret hinter diesem Ansatz? Sie werden das ja Ihren Patienten jeweils auch erklären müssen.
Ja, es ist ganz einfach. Orthos ist das griechische Wort für richtig. Vielleicht kennen Sie das vom Begriff Orthographie oder richtig schreiben. Und orthomolekular heißt, wir verwenden die richtigen Moleküle.
Das ist schon ganz einfach erklärt. Dann schauen wir mal, wie Sie die verwenden und in welchem Zusammenhang. Das Spektrum an Beschwerden ist ja in der Arztpraxis riesig. Bei welchen konkreten gesundheitlichen Themen oder chronischen Problemen setzen Sie diese Orthomolekularmedizin primär ein?
Also bei uns kommen vor allem chronisch kranke Patienten, und zwar schwere Krankheiten. Es geht um Autoimmunstörungen, um Herz-Kreislauf-Probleme, um Magen-Darm-Probleme, neurologische Krankheiten oder Tumoren. Also die Orthomolekularmedizin hat nur einen Effekt bei wirklich schweren chronischen Krankheitsbildern, wo Medikamente einfach nicht genügen. Oder im Bereich der Akutmedizin, da haben wir nichts verloren. Stellen Sie, wenn Sie das Bein brechen, dann brauchen Sie keinen Tee und kein Vitamin, dann brauchen Sie einen Notwagen. Also das ist ganz wichtig, oder? Es geht hier wirklich nur um das Chronische, um schwere Krankheiten.
Wenn Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel nehmen können, wo erzielen Sie die deutlichsten Effekte? Gibt es da ein Krankheitsbild, das Ihnen einfällt?
Sehr viele Menschen haben Verdauungsprobleme, haben Reizdarmprobleme, also Blähungen, ständig Durchfall. Das lässt sich relativ gut verbessern. Ich würde hier sagen, dass wir geschätzt 80% der Patienten in wenigen Monaten deutlich verbessern können. Auch Autoimmunkrankheiten auch. Dort ist es etwas schwieriger. Also je schwerer die Krankheit natürlich, umso schwieriger. Neurologisch haben wir auch recht gute Stabilisierungseffekte. Ich kann solche Krankheiten nicht heilen, so wenig wie die Schulmedizin. Aber sehr oft können wir den Zustand stabilisieren, sodass die Leute nicht ständig kränker werden, sondern mindestens gleich bleiben oder sich leicht verbessern.
Nun ist ja keine medizinische Methode ein Heilmittel. Wo liegen, mal abgesehen vom Beinbruch, den Sie erwähnt haben, aus Ihrer Sicht die klaren Grenzen dieser Vitalstofftherapie? Wo sagen Sie, da macht das wirklich keinen Sinn?
Grundsätzlich kann man es bei allen Krankheiten versuchen. Es ist eine Ergänzung, Herr Milius, es ist keine Alternative. Es ist mir ganz wichtig, das zu betonen, oder? Die Leute sagen oft zu uns, ja, ich möchte Alternativmedizin. Alternativ würde heißen, ich lehne die klassische Medizin ab, und das tun wir nicht. Wir sind eine Ergänzung zur klassischen Medizin, aber in vielen Fällen eben eine wichtige, eine sinnvolle Ergänzung. Und ich könnte wirklich viele Beispiele aufzählen von Menschen, die jahrelang behandelt worden sind, klassisch mit Medikamenten, es haben nicht groß gebessert. Und wenn ich dann die richtigen Mikronährstoffe dazugebe, kommt eine zusätzliche Besserung. Das ist das primäre Ziel unserer Arbeit hier.
Wenn Patienten ein Verfahren oder eine Therapieform noch nicht kennen, dann kommt ja wahrscheinlich ziemlich schnell die Frage nach möglichen Risiken oder Nebenwirkungen, die ihnen sicherlich oft gestellt wird. Wie sieht da Ihre Antwort aus?
Das ist das Schöne an der integrativen Medizin. Es gibt keine Nebenwirkungen. Die Substanzen sind ja aus der Natur. Jetzt ist mir natürlich auch klar, es gibt auch in der Natur giftige Stoffe. Oder ein Knollenblätterpilz, der ist giftig und bleibt es. Aber das sind ja nicht die Stoffe, mit denen wir die Leute behandeln. Also wir haben nachgewiesen ungiftige Stoffe. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo eine Interaktion mit Medikamenten stattfinden kann, zum Beispiel CBD, also das Cannabidiol, das gute entzündungshemmende und schmerzlindernde Effekte hat. Das darf man nicht zusammengeben mit Psychopharmaka. Das ist so ein Beispiel, wo man aufpassen muss. Oder Johanniskraut auch wieder nicht zusammen mit anderen Psychopharmaka. Aber im Großen und Ganzen gibt es keine Risiken, auch wenn die Dosen etwas höher sind.
Es gibt keine Risiken, dann müssen wir über den Nutzen sprechen. Sie haben das bereits aus Ihrer Erfahrung heraus ausgeführt, wie der aussieht. Ich habe es eingangs erwähnt, wenn man sich die offiziellen Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften beispielsweise anschaut, dann bewegen sich Ihre therapeutischen Dosen oft weit darüber. Und dann gibt es Kritiker, auch aus der klassischen Schulmedizin, die sagen, es fehle an einer soliden wissenschaftlichen Evidenz. Gibt es denn da harte Studienbelege für das, was Sie täglich wahrnehmen in der Arbeit?
Absolut. Und das ist wichtig, dass Sie das ansprechen, weil das höre ich ständig, auch von Hausärzten in der Umgebung. Ja, was die machen, es gibt ja keine Studien. Schauen Sie, natürlich hat niemand Interesse daran, eine Studie zu machen über, nehmen wir ein Beispiel, über Grüntee, um 1000 Patienten zu behandeln. Wer soll das bezahlen? Also die Studien, die es gibt im Bereich der Orthomolekularmedizin, die beschränken sich in der Regel auf 30, 40, 50 Patienten, weil einfach die Finanzen nicht da sind. Aber es gibt diese Studien. Es gibt eine Webseite in den USA oder der PubMed, das kennt jeder Arzt. Das dürfen auch die Patienten anschauen. Und da kann man die Krankheit eingeben und den Wirkstoff und dann sieht man, wie viele Studien es gibt. Ein Beispiel: Kurkuma, ein Gewürz aus Indien. Wenn Sie auf PubMed schauen, haben Sie total über 10.000 Studien mit einem indischen Gewürz. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Stoffe, wo die Zahlen noch höher sind. Bei anderen ist es kleiner. Manchmal sind auch nur 100 Studien da. Aber es gibt praktisch zu jedem Wirkstoff, den wir verwenden, eindeutige Studienergebnisse.
Wenn Sie unter Ihresgleichen unterwegs sind, im Austausch mit anderen Ärzten, wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie da mit dem, was Sie sagen und machen, ein einsamer Ruf in der Wüste oder ist das durchaus etwas, das langsam breiter greift?
Ich komme mir schon vor wie der einsame Rufer, das immer noch. Aber es nimmt zu. Ich denke vor allem seit der Corona-Zeit, dass die Menschen etwas offener geworden sind. Und es spricht sich auch herum. Ich mache natürlich viel Öffentlichkeitsarbeit. Also ich mache Videos und habe einen eigenen Kanal, der Vitalstoffmedizin. Und wir haben Tausende von Patienten, weil vielen, denen geholfen wurde, die erzählen das weiter. Das ist wie bei einem guten Restaurant. Oder wenn geholfen wird, dann geht die Mund-zu-Mund-Propaganda weiter. Und in dem Sinn glaube ich, dass eine größere Zahl Menschen mittlerweile offen ist für integrative Lösungen, aber nach wie vor eine Minderheit. Ich würde schätzen, 20% der Bevölkerung kommt überhaupt nur in Frage, zu uns zu kommen. Die anderen, die bleiben lieber bei Medikamenten allein.
könnte mir vorstellen, dass sich einige Hörer inzwischen eine ganz lebensnahe, fast schon saloppe Frage stellen, nämlich, wie kann es eigentlich sein, dass meine Oma ohne ein einziges Zusatzmittelchen oder eine Vitaminpille kerngesund 100 Jahre alt wurde, der Enkel dann aber gefühlt täglich 5 Kapseln schlucken soll, um überhaupt fit zu bleiben. Was ist denn da genau passiert?
Das ist immer das Extrembeispiel, oder? Jeder kennt einen schweren Raucher, der 90 wurde. Also man hält sich immer am Sonderbeispiel, das anders herausgekommen ist, oder? Eben die Oma, die hat nichts genommen. Man muss anschauen, wie die Menschen leben oder wie die Lebenserwartung aussieht und die Gesundheitserwartung. Wir leben in Europa jetzt durchschnittlich 84 Jahre. Aber die Gesundheitsspanne beträgt 57 Jahre. Die letzten 27 Jahre des Lebens haben wir irgendwelche Störungen. Wir sind nicht schwer krank. Das kann Arthrose sein, hoher Blutdruck, einfache Dinge. Aber es braucht ein Medikament. Wenn wir von Orthomolekularmedizin reden, dann reden wir eben von Menschen in dieser Altersgruppe. Also der 5-jährige Enkel braucht keine Kapseln zu nehmen, das ist ja klar. Die meisten Menschen eigentlich ab 50, wenn diese ersten Altersbeschwerden beginnen und die ersten Krankheiten, dann macht eine orthomolekulare Zusatztherapie Sinn und vorher nicht.
Aber gibt es externe Faktoren, die allenfalls Ihre Arbeit noch nötiger gemacht haben, beispielsweise die Ernährung, die Zunahme von Umweltgiften oder schlicht unser stressiger Lebensstil?
Alles, was Sie aufzählen, ist störend, oder? Stress ist sehr negativ und es gibt nicht mehr viele Leute, die nicht gestresst sind. Der Stress schüttet Cortisol aus und Adrenalin und wenn das ständig auf einem hohen Spiegel ist, das hat seine Auswirkungen. Ernährung, ich habe es ja aber am Anfang gesagt, oder? Wenn man sich gesund ernährt, ist doch alles auf dem Teller. Da gibt es genügend Untersuchungen, wissenschaftliche, dass eben eine Karotte oder was immer, ein Kohl, nicht mehr gleich viel Mikronährstoffe enthält wie vor 50 Jahren. Also auch wenn wir uns gesund ernähren, haben wir Mängel an Mikronährstoffen. Wir sind überernährt an Kalorien, aber wir sind unterernährt an den Mikronährstoffen. Und Mikronährstoffe sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, Fettsäuren und eine große Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen, über die im Medizinstudium nichts gelehrt wird.
Aber eine solche Unterversorgung, die ist ja feststellbar und da staune ich ein bisschen, dass das, was Sie tun, dann nicht breitere Kreise zieht, weil das lässt sich ja nachweisen, dass man mit etwas unterversorgt ist, von dem man eigentlich genug haben sollte.
Ja, aber das hängt damit zusammen mit der Ausbildung der Ärzte. Wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben, es geht um Vitamine und meine Kollegen, die lächeln immer, sagen, ja du mit deinen Vitaminen. Es geht in der Orthomolekularmedizin gar nicht so sehr um Vitamine. Es geht um die Gesamtheit der Mikronährstoffe. Nehmen wir ein Beispiel, wenn Sie zu wenig Jod haben oder Selen, dann ist die Schilddrüse nicht optimal. Und das wirkt sich aus auf den Stoffwechsel, auf Müdigkeit. Oder wenn der Omega-3-Spiegel zu tief ist, das messen die anderen Ärzte nicht, dann habe ich eine vermehrte Anfälligkeit für Infekte. Man kann die meisten Mikronährstoffe messen im Blut, aber die sind nicht kassenpflichtig. Und wenn die Leute selber bezahlen müssen, dann ist natürlich immer eine Zurückhaltung da, ob man das dann messen soll oder nicht.
Diese Mikronährstoffe sind ja durchaus ein Markt. Man kann heute in ganz normalen Supermärkten ein ganzes Regal entdecken mit bunten Döschen. Wie empfehlenswert ist es denn da, wenn man einfach aus einem gefühlten Mangel heraus ein bisschen zugreift? Ich nehme an, Sie empfehlen eher abzuklären, was es denn wirklich ist, das fehlt.
Genau, also nehmen wir an, jemand kommt mit der Diagnose Müdigkeit, Chronic Fatigue Syndrome. Da genügt es nicht, wenn ich das Blutbild anschaue und ob er genug Eisen hat. Das hat viele andere Gründe. Und da mache ich zuerst einmal breites Labor. Also wir machen mehr Laboruntersuchungen als andere Ärzte, weil wir eben tiefer graben. Das ist das Entscheidende. Ich muss eine Diagnose haben, ich muss die Ursache finden und dann die entsprechenden Mikronährstoffe dann verschreiben.
Sie sagen, dass Sie offensiv auch informieren über das, was Sie tun, aber Sie haben natürlich keine vergleichbaren Instrumente wie beispielsweise die Pharmabranche mit Lobbyisten, die Ihre Therapien oder Medikamente anpreisen. Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck bei der Bevölkerung? Wächst das Bewusstsein für die Wichtigkeit Ihres Themas oder ist das nicht wirklich eine Entwicklung?
Doch, ich glaube langsam, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die etwas spüren. Es ist nicht nur, dass die Leute sagen, ja, ich war schon jahrelang beim Arzt oder bei mehreren Ärzten mit meinem Problem. Was ich immer mehr höre, mein Arzt nimmt mich nicht ernst. Also die Leute fühlen sich nicht mehr angenommen. Das hat natürlich mit dem Zeitdruck zu tun. In einer 10-Minuten-Sprechstunde kann ich nicht eingehen auf das Problem. Wir versuchen bei uns eine halbe Stunde mit dem Patienten wirklich zu reden. Interessant für mich ist, mit Gespräch finde ich mehr heraus manchmal als mit Laborwerten. Das Gespräch wäre eigentlich die absolut günstigste Medizin. Und genau hier werden wir behindert vom System. Also das System erlaubt nicht, dass wir lange Zeiten abrechnen. Verstehen Sie, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe und ich komme zu einer Diagnose, und das komme ich in 70% nur mit dem Gespräch, dann habe ich sehr, sehr viel Geld gespart der Krankenkasse. Wenn ich aber nur 10 Minuten habe, dann muss ich ein MRI oder weiß nicht was verschreiben, um zu einer Diagnose zu kommen. Also ein viel teurer Weg. Unser System ist ausgerichtet auf Technik und nicht mehr auf das Gespräch. Also wir haben den teuren Weg gewählt und wundern uns jetzt, dass es immer noch teurer wird. Biologische Medizin ist für mich etwas ganz Normales. Vor 100 Jahren war die Naturheilkunde die Standardmedizin. Die pharmazeutische Medizin ist erst nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich aufgekommen und so richtig breit wie heute, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die pharmazeutische Industrie hat früher nur eigentlich Morphinprodukte gemacht. Das war der Start zwischen den Weltkriegen, Morphinprodukte. Das war alles unreguliert. Also in den USA kamen die ersten Gesetze 1960, wo die Pharmaindustrie überhaupt reguliert wurde. Das, was wir heute als normale Medizin anschauen, das ist ganz jung, das gibt es erst seit 60 Jahren. Und vorher war jahrhundertelang, war die Natur eigentlich die Heilmittel oder hat die Heilmittel präsentiert. Und das ist nicht alles falsch. Da war so vieles richtig und wir haben es vergessen. Und ich möchte hier wieder zurückkommen, aber nicht aufgrund von Erfahrung, sondern heute aufgrund von medizinischen Studien. Heute können wir erklären, warum ein solcher Stoff aus der Natur wirkt. Früher hat man es einfach gemerkt und gewusst, aber man konnte es nicht erklären. Und für mich ist entscheidend, dass ich einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, warum ich was verschreibe.
Ein Plädoyer für ein genaues Hinschauen und das gezielte Nutzen natürlicher Wirkstoffe als mächtige Ergänzung zur klassischen Medizin. Zu Gast war Dr. Med. Heinz Lüscher. Besten Dank für das Gespräch.
Besten Dank für die Einladung, Herr Melius.
Sie hörten die Sendung Mensch und Medizin im Konterfunk. In der Wiederholung gibt es sie heute um 14 und um 21 Uhr sowie morgen Freitag um 17 Uhr. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen mit medizinischen Fragen, die wir dann bei Gelegenheit von unseren Experten beantworten lassen. Kontaktieren Sie uns dazu einfach unter medizin@konterfunk.radio. Die Fragen sollten von allgemeinem Interesse sein. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Therapieempfehlungen und keine individuelle ärztliche Beratung anbieten können. Mensch und Medizin hören Sie wieder am nächsten Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius. Thank you.